HR-Info. Himmel und Erde.
Dieser Herbstsonntag, der kommt uns ja eigentlich recht farbenfroh entgegen. Aber allein schon beim Stichwort Herbst und bei dem Ausblick auf den Winter, da scheinen uns lauter Krisenrufe entgegen. Dürfen wir da eigentlich das Leben leicht nehmen? Psychologen sagen, ja, das ist sogar eine wichtige Lebenskunst. Schon Kinder träumen ja den leichten Seifenblasen hinterher, die sie in die Luft zaubern. Nichts ist schwer, sind wir nur leicht, so sagt es ein weiser Spruch. Aber was bedeutet das? Sich selbst nicht zu ernst nehmen? Offen sein für das, was kommt? Wie geht Leichtigkeit in der Realität eines oft nicht leichten Lebens? Darum dreht sich das Gespräch heute im Himmel und Erde Sonntagsthema im zweiten Teil der Sendung. Ich bin Lothar Bauer-Ochse. Schön, dass Sie dabei sind. Aber zunächst blicken wir auf aktuelle Ereignisse in den Religionen. Zum Beispiel auf die alte Synagoge in Felsberg. Die ist ja ein echtes Schmuckstück. Doch von dem war viele Jahrzehnte lang nicht viel zu sehen. Nach dem Pogrom im Jahr 1938 wurde die Synagoge entweiht und fremd genutzt. Vor 10 Jahren dann haben die jüdische Gemeinde und einige Heimathistoriker sich des Hauses angenommen. Das Ziel: aus dem Gebäude sollte wieder eine Synagoge und Begegnungszentrum für jüdische Geschichte werden. Jahrelang wurde daran gearbeitet, gebaut und saniert. Nun, seit rund 2 Wochen ist die Synagoge in der Felsberger Innenstadt wieder das, was sie einst war, ein Gotteshaus.
Die Synagoge in Felsberg, jahrelang ein hässliches, mit Schmierputz verkleidetes Gebäude in der Innenstadt. Heute wieder ein strahlender Bau im klassizistischen Stil und endlich wieder ein Gotteshaus. Vor ein paar Tagen wurde die Tora-Rolle feierlich ins Gebäude gebracht und in den Schrein gelegt. Und tragen durfte die heiligen Insignien Uwe Lengen, Mitglied der jüdischen Gemeinde in Felsberg.
Das war ein Glücksmoment, auf den ich 27 Jahre gewartet habe. Dass ein für mich so wichtiges Gebäude, ein Haus Gottes, wieder dem Zustand zugeführt wird, der es ursprünglich mal gewesen ist. Ich war so glücklich, dass ich die erste Tora-Rolle in dieses Gebäude tragen durfte. Ich muss es mal so sagen, die Krönung meines Alters.
Nach über 80 Jahren hat das Gebäude nun wieder seine ursprüngliche Bedeutung. Als Gotteshaus, als Tempel, berichtet Christopher Willing vom Verein zur Rettung der Synagoge.
1847 ist die Synagoge wohl fertiggestellt worden und seit eben 38 nicht mehr als Synagoge genutzt worden. Sie war Feuerwehrhaus, Kneipe, sie war Wohngebäude, als letztes dann eine Pizzeria.
Vor allem die Jahre als Gastwirtschaft haben die Mitglieder der jüdischen Gemeinde belastet, verrät Uwe Lengen.
Dann zu wissen, dass an einer Synagoge Kneipenschilder und Bierschilder hängen und ein Zigarettenautomat hängt, das war für mich ein Schock.
Und mehr als einmal haben sich Lengen und andere Mitglieder der jüdischen Gemeinde fast heimlich in ihre Synagoge geschlichen, damals, als sie noch eine Pizzeria war.
Ich bin an einem Freitagabend mit meinem Lebenspartner hierher gekommen, um hier für uns beide Schabbes zu feiern. Und das haben wir gemacht.
Doch das ist nun Geschichte, Gott sei Dank, sagt auch Annette Willing. Das Gebäude ist komplett saniert, ein großer Gemeindesaal ist dort, wo früher eine Küche war. Von der Decke strahlt ein Sternenhimmel und vorne an der Front des großen Saals steht der neue Tora-Schrein mit den Insignien. Und den öffnet Annette Willing ehrfurchtsvoll.
Der Tora-Schrank ist ein festlicher Moment und er zeigt uns, dass wir mehr sind als nur wir Menschen mit unseren positiven, aber auch manchmal fehlerhaften Eigenschaften.
Überhaupt ist für sie die neue alte Synagoge mehr als nur ein Raum zum Beten.
Hier kann man Vorträge halten, hier kann man Schulklassen herbringen, hier kann man jüdisches Leben erleben, aber man kann auch letztendlich sich selber in Beziehung setzen zu dem, was jüdisches Leben ist.
Und außerdem haben nun auch die weithin verstreuten Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Felsberg wieder einen zentralen Anlaufpunkt, freut sich Uwe Lengen.
Ich bin davon überzeugt, dass alle diese Menschen, die zu unserer Gemeinde gehören, hier tatsächlich ihre Heimat finden, obwohl sie aus vielen, vielen unterschiedlichen Ländern kommen.
Nach fast 15 Jahren ehrenamtlicher Arbeit und viel Einsatz haben Christopher Willing und seine Mitstreiter nun ihr Herzensprojekt abgeschlossen. Stolz ist er ein bisschen, sagt Willing, aber vor allem zufrieden. Zufrieden, ein weiteres Stück jüdischer Geschichte in Felsberg erhalten zu haben, das sonst in Vergessenheit geraten wäre.
Ich denke, dass es eine Perle in der Altstadt ist, dass das klassizistische Gebäude
als solches wieder erstrahlen kann. Und ich freue mich natürlich auch, dass das ganz viele andere auch so sehen, die sagen, Mensch, das ist ja toll geworden.
Endlich wieder Glauben. Die alte Synagoge in Felsberg wurde nach jahrelanger Sanierung wieder als Gotteshaus eingeweiht, Rainer Janke berichtete. In fast allen islamischen Ländern werden queere Menschen ausgegrenzt und diskriminiert. Begründet wird das mit dem Verweis auf religiöse Vorschriften. In Deutschland kämpfen queere Muslime, vor allem schwule Männer, gleich an zwei Fronten, nämlich einerseits im privaten Umfeld, in der Familie und in der Community, aber auch in der Öffentlichkeit. Wie versuchen queere Muslime, ihren Lebensweg zu finden? Was muss passieren innerhalb, aber auch außerhalb muslimischer Familien, um sie vor Drohung, Übergriffen und Gewalt zu schützen? Darum drehte sich am Freitag eine prominent besetzte Konferenz an der Frankfurter Goethe-Universität, die Dagmar Fulle für uns beobachtet hat.
Jakob ist 25 Jahre alt. Ein junger, schwuler Muslim kurdisch-türkischer Herkunft. Aufgewachsen in Bochum, heute zu Hause in Berlin. Sozialarbeiter und politischer Aktivist. Als solcher ist er gern unterwegs in Verkleidung und mit großem Make-up. Als Drag Queen. Dann heißt er Queen Gypsy. Nach seinem unfreiwilligen Outing vor ein paar Jahren fand er kein Verständnis in seiner Familie und in seiner Moschee schon gar nicht. Seinem Glauben aber tat das keinen Abbruch.
Für mich war es immer klar, dass das nicht die größte Sünde sein kann, weil ich wusste seit Kind auf, ich bin anders. Also schon seitdem ich in der Pubertät war, wusste ich, ich mag Männer und ich kann mir nicht vorstellen, dass Allah, der Gott, gegen mich etwas hat, wenn er mich so gemacht hat.
Sagt Jakob und findet, dass er bei allen Schwierigkeiten auch Glück hatte, weil er schnell einen queeren Freund Kreis aufbauen konnte, weil er Menschen fand, die ihn so annehmen, wie er ist. Aber Jakob wollte mehr. Seine Kunstfigur Queen Gypsy ist eine politisch engagierte Drag Queen und will eine Hilfe sein für alle, die in einer ähnlichen Situation sind.
Ich habe oft irgendwie auf Google angegeben, schwule muslimisch, hey, Hilfe. Und ich wollte dann die Person sein, die vielleicht Menschen dann auch googeln und dann vielleicht sehen, okay, das gibt es und das ist voll okay und wenn die Person das kann, dann kann ich das auch.
Für sein Engagement, auch und gerade in den sozialen Medien, muss Jakob viel einstecken. Hass und Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen. Was tun? Professor Susanne Schröter, Direktorin des Forschungszentrums Globaler Islam an der Frankfurter Goethe-Universität, ist Gastgeberin der Konferenz Queer im Islam. Für sie ist eins besonders wichtig.
Wir müssen in den Schulen ansetzen. Man kann ja nicht in die Familien hineinregieren. Diese Handhabe hat die Politik nicht und das ist ja auch richtig so. Von daher ist das eine Frage der öffentlichen, staatlichen Erziehung, darauf hinzuwirken, dass sexuelle Orientierung kein Grund sein darf für eine Ablehnung, für eine Diskriminierung und schon gar nicht für Gewalt.
Woher aber kommt diese massive Ablehnung? Woher die Diskriminierung und die Gewalt, die sich gegenüber schwulen Muslimen besonders heftig zu entladen scheint? Der Psychologe und Autor Ahmad Mansur sieht die Ursache auch darin, dass der Islam Sexualität ganz generell tabuisiert und dass traditionell islamische Familien das Kollektiv immer über die Bedürfnisse des Einzelnen stellen. Er sagt,
psychologisch gesehen glaube ich, dass diese Ablehnung gegenüber Homosexuellen vor allem mit uns selber als Männer zu tun hat. Wir wachsen ja patriarchalisch. Wir haben kaum Platz zur Selbstentfaltung. Wir kriegen durch die Tabuisierung kaum Zugang zu uns selber, zu unserem Körper.
Deshalb, so meint Mansur, haben auch die Gemeinden, die Moscheen die Aufgabe, sich zu entwickeln, sich zu öffnen und Familien zu unterstützen. Damit junge, queere Muslime nicht mehr allein gelassen werden, mit dem Gefühl, an allen Fronten gleichzeitig kämpfen zu müssen. Und Susanne Schröter bestätigt,
wir brauchen natürlich auch die Unterstützung von Theologen, die sagen, der Islam ist nicht einfach ein konservatives Gebilde, das überhaupt keine Spielräume zulässt, das immer auf dem Stand bleibt des 7. Jahrhunderts, sondern der Islam ist wie andere Weltreligionen eben auch etwas, was sich den Zeiten anpasst.
Queer im Islam, das war das Thema einer Tagung an der Frankfurter Goethe-Uni am vergangenen Freitag. Dagmar Fulle berichtete. Wenn Eltern ihren Kindern vorschlagen, doch mal eine Kirche zu besichtigen, dann ernten sie ganz oft entsetztes Aufheulen. Nichts erscheint langweiliger als eine große alte Kirche. Beim Limburger Dom soll das jetzt anders werden. Mit Hilfe eines Comics soll der Dom Kindern auf ganz neue Weise nahegebracht werden. Und da wird der Kirchenraum zum Ort für spannende Abenteuer.
Es ist nachts vor dem Limburger Dom. Georgia ist Austauschschülerin aus England und hat zusammen mit dem einheimischen Nico gerade eine Stadtführung mitgemacht. Die endet vor dem Dom, aber Georgia will unbedingt rein. Kein Problem. Der Nico ist Messdiener und kennt einen geheimen Eingang. Soweit die Geschichte. Andreas Thelen-Eiselen vom Bistum Limburg erklärt, warum der Comicführer für ihn etwas ganz Besonderes ist.
Das eröffnet einfach bei Kindern auch eine Fantasiewelt, in der man dann sehr gut eintauchen kann. Und dunkle Orte haben ja auch immer etwas Geheimnisvolles. Und wenn man dann noch Kerzenschein hat, ein Geist auftaucht und noch ein Drache um die Ecke schaut, glaube ich, erzeugt das viel Spannung und macht Lust auf mehr.
Georgia und Nico treffen im dunklen Dom auf den Geist von Graf Konrad Kurzbold. Er hat den Dom erbauen lassen und sein Grab ist noch heute hier zu finden. Auch der Domküster ist den Kindern auf den Fersen und sie treffen einen Drachen. Mehr wird jetzt aber nicht verraten. Infos zum Dom gemischt mit einer spannenden Geschichte. Das macht den Comicführer einzigartig. Außerdem gibt es noch Spiele, eine Kompass-Bastelanleitung, Ausmalbilder und ein Rezept für einen Osterzopf im Buch. Und übrigens ist der Comicführer für alle, sagt Thelen-Eiselen.
Ich bin auch ein Comic-Fan. Finde, Comic hat überhaupt nichts, was nur etwas für eine junge Leserschaft ist. Es gibt unglaublich viele Comics oder auch, wie sie auch heute häufig heißen, Graphic Novels, wenn es eher eine umfassende Geschichte ist, was auch für Erwachsene ist und auch für Jugendliche und auch viel an Wissen vermitteln kann und trotzdem Spaß macht.
Autor Simon Schwarz hatte vorher keinen direkten Bezug zum Limburger Dom. Er hat uns gesagt, was ihn an der Umsetzung genau gereizt hat.
Ich hatte bisher immer nur Graphic Novels für Erwachsene veröffentlicht und fand es ganz reizvoll, mal etwas für Kinder und Jugendliche zu machen. Gewisse Erfahrungen hatte ich schon, weil ich über 10 Jahre für das Kindermagazin Geolino gearbeitet habe. Und ich fand es natürlich auch reizvoll, so ein vermeintlich trockenes Thema wie einen Domführer spannend aufzubereiten.
Bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie finden denn die den Domführer, für die er hauptsächlich gemacht ist? Die Geschwister Philipp und Charlotte Teuke kommen aus Limburg, sind 11 und 12 Jahre alt und haben den Comicführer schon gelesen.
Also mir hat gut gefallen, da die ganzen Spielchen und die Rätsel, die man machen konnte.
Ich fand, der war gut gezeichnet und so in den typischen Führern ist es ja auch eher so, dass da viel Sachliches steht.
Es ist auch viel interessanter, wenn halt Farben in den Domführern drin sind. Und der Führer war ja in dem Fall nicht irgendeine Person, sondern es waren dann ja die Geister, also der Drache und Konrad Kurzbold. Ja, es war eigentlich interessanter als so ein normaler Domführer.
Mithilfe eines Comics können Kinder in Limburg den Dom als spannenden Ort entdecken. Benjamin Müller erzählte davon.
HR Info. Himmel und Erde.
Der Ruf des Muezzins. In muslimischen Ländern gehört das ja zum Alltag, in Deutschland nicht. Aber die Stadt Köln hatte vor rund einem Jahr entschieden, ein 2-jähriges Pilotprojekt zu starten. Zum Freitagsgebet sollten die Moscheegemeinden für 5 Minuten den Gebetsruf erklingen lassen. Jetzt könnte es bald soweit sein. An der großen Ditib-Zentralmoschee im Stadtteil Ehrenfeld könnte am kommenden Freitag erstmals der Muezzin rufen.
Corona hat die Situation verändert. Christen konnten zeitweise nicht in ihre Kirchen, Muslime nicht in ihre Moscheen. Wenn aber die Kirchen deutschlandweit die Glocken läuten, zum Zeichen des fortbestehenden Zusammenhalts in der Pandemie, warum nicht auch den muslimischen Gebetsruf in die Dörfer und Städte tragen?
Das ist dann auch gemacht worden und daraus hat sich einfach die Frage entwickelt, warum können wir das nicht außerhalb des Corona-Bezugs nicht auch machen? Und daraus hat sich diese Idee entwickelt, wie können wir es als Verwaltung ermöglichen, dass der Gebetsruf außerhalb der Moscheegebäude übertragen wird, gleichzeitig aber eine Akzeptanz in der Bevölkerung uns auch ganz wichtig war und ist.
Bettina Baum ist Abteilungsleiterin des Amtes für Integration und Vielfalt in der Stadt Köln. Um den Gebetsruf wird eine hitzige und zum Teil unsachliche Diskussion geführt. Dahinter stehen immer wieder auch Kontroversen um den größten und einflussreichsten Moscheeverband in Deutschland, die türkische DİTİB, und ihre teilweise umstrittenen Aktivitäten.
Auch die kann ich aber verstehen, weil natürlich auch Ängste da sind. Ist es ein politischer Islam? Die Oberbürgermeisterin hat in all ihren Gesprächen mit den Vorstandsmitgliedern der DİTİB immer sehr deutlich gemacht, ich habe eine ganz klare Erwartungshaltung an die DİTİB hier in Köln, sich einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft mit all ihren Werten zu verhalten und sich da gut zu positionieren.
In Köln mehren sich Stimmen gegen den öffentlichen Gebetsruf. Auch gläubige Musliminnen und Muslime sind skeptisch. Etwa Selwa Mohammed und Faruk.
Aus einer Perspektive hört man dann oft gleiches Recht für alle. Ja, de facto. Aber am Ende des Tages ist es für mich als Muslima nochmal die Frage, was ist der Mehrwert in einer schon doch sehr aufgeheizten Debatte, da nochmal mit sowas anzukommen, was für ganz viele Menschen befremdlich ist.
Ich finde, das ist zu altmodisch. Ich denke auch, der Islam sollte sich erneuern und etwas moderner werden.
Halide Özkurt hingegen freut sich.
Ja, der Gebetsruf ist etwas Wertvolles für mich. Der Gebetsruf wurde sozusagen vom ersten Tag meines Lebens in mein Ohr geflüstert. Daher kriege ich immer wieder, wenn ich es höre, Gänsehaut. Vor allem, wenn wir das jetzt hier in Deutschland hören, ist es etwas noch Wertvolleres für mich, weil ich Deutschland auch als Heimat sehe.
Andere Gläubige sind sehr zurückhaltend, wollen nicht zitiert werden. Liberale befürchten, dass die Konservativen, die in der Minderheit sind und ihre Sicht auf den Islam gestärkt werden. Und dass sie, die größere, aber stillere Gruppe, dem weitgehend hilflos gegenüberstehen. Die Stadt verlangt klare Regeln und ein Schallgutachten.
Das ist so die Angst. Jetzt ruft hier der Muezzin an jeder Ecke. Das ist natürlich nicht so. Je nach umgebender Bebauung, Gewerbegebiet, Mischgebiet, Wohngebiet, definieren wir einen Schallpegel. Und der eben nur durch ein Schallgutachten auch rechtssicher und vernünftig definiert werden kann. All das ist uns eben wichtig für eine Rechtssicherheit auf beiden Seiten.
Der Muezzin-Ruf in Köln wird kommen. Ob aber wirklich schon am 14. Oktober, das hängt davon ab, ob die Gutachten rechtzeitig vorliegen und die Verträge unterzeichnet sind. Bislang ist beides noch nicht der Fall.
An der großen DITIB-Zentralmoschee im Kölner Stadtteil Ehrenfeld könnte am kommenden Freitag erstmals der Muezzin rufen. Aber auch unter Muslimen ist das nicht unumstritten. Kadriya Acar berichtete. Das Leben kommt uns ja im Moment alles andere als leicht entgegen. Viele blicken eher mit Sorge und ernster Miene auf den Herbst und den Winter. Dürfen wir da das Leben trotzdem leicht nehmen? Und vor allem, wie gelingt uns das? Wie findet man in schwierigen Situationen die ersehnte Leichtigkeit? Das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Und darüber hat mein Kollege Klaus Hofmeister mit Matthias Jung gesprochen. Er ist Buchautor und Gestalttherapeut in Lahnstein.
Herr Dr. Jung, kann man auch im Schweren, kann man auch mitten in schwierigen Situationen Leichtigkeit erfahren, leicht sein?
Ja, indem man den Mut sich nimmt, leicht zu sein und nicht im Schweren zu verharren, im Depressiven, in der Dunkelheit zu verharren, etwas zu machen. Ich will ein Beispiel bringen. Nach dem Tod meiner Frau habe ich mir eine knallrote Jacke gekauft. Knallrot, die drückt nur Lebensfreude aus. Und dann ist mein altes Auto ist sozusagen gestorben, das hat nicht mehr funktioniert. Dann habe ich mir, ich hatte die Auswahl zwischen einem schwarzen Wagen und einem roten Wagen. Ich habe den roten habe ich gewählt. Oder so ganz einfache Dinge, es vergeht keine Woche, wo ich nicht immer drei Blumensträuße kaufe. Einer für meine Praxis, einer für meine Wohnung und einen für das Grab meiner Frau. Blumen, da ist plötzlich etwas da, das Schöne auch suchen, die Perlen des Alltags, sich zu freuen, die Abende beispielsweise zu gestalten, die sind so kostbar, nicht immer vorm Fernseher zu hocken. Ich mache mir dann einen schönen Hibiskustee mit Honig drin und dann mache ich eine Kerze an und dann lese ich etwas, immer wieder das Leichte zu suchen. Wunderschön ist es auch zu tanzen, zu schwimmen, Meditation zu machen, ins Ballett betrachten, ins Kino zu gehen, ins Theater zu gehen, malen, gärtnern, töpfern, solche Dinge, die sind Leichtigkeit. Das ist sozusagen der Gegenakzent, den wir setzen. Wir haben ein Recht auf Leichtigkeit, aber wir müssen was dafür tun.
Interessant, das ist ja gleich ein ganz großer Blumenstrauß an Möglichkeiten, den Sie da gerade gezeigt haben. Wenn einer jetzt von Hause aus schwermütig ist, ja, dann ist das ja auch eine Mitgift, die er hat. Kann der denn tatsächlich dann was von dieser Leichtigkeit des Seins in sein Leben bringen oder bleibt das dann irgendwie verzweifelt irgendwo?
Das muss nicht bleiben. Das kann man Step by Step kann man das behandeln. Ich bin mit 35 Jahren ein Minderwertigkeitskomplex auf zwei Beinen gewesen. Ich bin kein richtiger Mann. Woher kam das? Weil ich im Internat, ich konnte nicht Fußball spielen, ich war ein Underdog. Handwerklich war ich auch ungeschickt und körperlich war ich eher ein schwaches, kleines Büblein. Und mit diesem Satz bin ich ins Erwachsenenleben gegangen und dann bin ich in die Gruppentherapie gegangen. Und nach 3 Jahren kam ich mit einem neuen bestärkenden Einstellsatz raus, den ich heute noch habe, der lautet ganz einfach, ich kann andere Sachen. Die sind nicht besser und nicht schlechter. Das heißt, auch mal einen Einstellsatz zu suchen, sich zu sagen, mal groß über den Schreibtisch zu hängen, das Leben ist schön. Oder mir hat dieser Tage ein Klient gesagt, ich habe ein neues Motto für mich gefunden. Ich kann, ich will, ich werde. Wunderschön. Drei einfache Worte. Das ist ein Appell an dieses zitternde Kaninchen in uns.
Ja. Herr Dr. Jung, Sie haben eben schon angedeutet, Sie haben ein schweres Lebensereignis bewältigen müssen, den Tod Ihrer Frau. Wie ist das möglich, durch eine Trauer wieder zu Leichtigkeit zu gelangen? Sie haben eben schon gesagt, das rote Jackett, das rote Auto. Aber es sind natürlich Äußerlichkeiten. Wie geht die Leichtigkeit mit der Trauer zusammen?
Die Trauer ist nicht nur, um es mal ganz gebildet zu sagen, ein Malum, ein Böses. Sie ist auch ein Bonum, sie ist auch ein Gutes. Wenn die Trauer gelebt und nicht verdrängt wird, natürlich habe ich gefühlt eine Badewanne voll geweint, ist gar keine Frage. Wir haben uns geliebt bis zum letzten Augenblick. Wir waren verspielt wie junge Hunde, wir waren sehr zärtlich und Gott Eros war noch in der Hütte und wir haben uns noch zwei Wochen vor dem sanften und völlig spontanen Tod meiner Frau, haben wir uns jeder dem anderen noch einen Liebesbrief geschrieben. Und da bin ich natürlich beim Thema. Ganz wichtig ist in der Trauer, erstmal die Trauer zuzulassen und dann aber auch sie ein Stück zu konvertieren, zu wandeln, in dem Sinn, ich bin dankbar für das, was ich mit dir gehabt habe. So eine Trauer ist natürlich schrecklich, die halbiert einem erstmal. Das ist eine der größten Krisen, die wir überhaupt haben können. Aber dann umgekehrt zu sagen, die positive Betrachtungsweise, ich bin so dankbar. Ein weiterer Weg ist auch zu denken, was will die Verstorbene mit mir? Was wünscht sie mir? Meine Frau hat es ganz konkret gesagt. Sie war schon 80, ich war 79 und da haben wir natürlich über den Tod gesprochen, über unsere Endlichkeit. Wir haben immer gesagt, wie schön, dass wir uns noch haben. Und da hat meine Frau gesagt, erstens möchte ich, dass du meine Arbeit übernimmst, die Leitung unseres Gesundheitszentrums. Zweitens will ich, dass ich vor dir sterbe. Das halte ich nicht aus, wenn ich um dich trauen muss. Und das Dritte war besonders schön. Sie sagte, ich will, dass du ein fröhlicher Mensch bleibst. Und es ist auch jetzt wiedergekommen. Ich habe sie einmal gefragt, was liebst du eigentlich so an mir? Sie ist zehnmal so lebenstüchtig wie ich. Und hat sie sehr schön gesagt, deine Lebensfreude, und hat hinzugefügt, Lachen, du bist mein Playboy. Das heißt, dieser Auftrag ist in mir. Ich will meine Frau auch nicht enttäuschen. Ich hätte ja auch depressiv werden können oder anfangen können zu trinken. Nein, auf gar keinen Umständen. Und diese fröhliche Ilse, so hieß meine Frau, die ist in ihrer Fröhlichkeit, ist sie in mir.
Und hat Ihnen diesen Lebensauftrag, diesen ganz großen, bestärkenden Lebensauftrag mit der Erlaubnis zu leben mitgegeben. Wunderbar. Ja.
Ich habe noch ein schönes, ganz kleines Gedicht, wenn ich es sagen darf, von der jüdischen Lyrikerin Rose Ausländer. Die hat 80-jährig in einem ihrer schönsten Gedichte dem Tod die Hymne an das Leben entgegengestellt. Das Gedicht heißt, noch bist du da, wirf deine Angst in die Luft, bald ist deine Zeit, bald wächst der Himmel unter dem Gras, fallen deine Träume ins Nirgends. Noch duftet die Nelke, singt die Drossel, noch darfst du lieben, Worte verschenken, noch bist du da. Sei, was du bist, gib, was du hast.
Wunderschön. Vielen Dank, Herr Dr. Matthias Jung, Gestalttherapeut im Dr. Max-Otto-Brucke-Haus in Lahnstein. Und Sie haben darüber ein Buch geschrieben, über diese Erfahrungen, über die wir gerade gesprochen haben. Es trägt den Titel Trauer und Aufbruch, im Untertitel Die heilige Zeit.
Die Leichtigkeit des Lebens. Kann man und darf man die auch in schweren Situationen leben? Darüber hat Klaus Hofmeister mit dem Therapeuten und Buchautor Matthias Jung gesprochen. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.